Deutschlandfunk Interview.
Der Atomstreit mit dem Iran gewinnt deutlich an Brisanz, nachdem jetzt der Iran seinerseits ebenfalls mit dem Ausstieg aus dem Atomabkommen droht. Die Europäische Union steht dazwischen, will das Abkommen retten und deeskalieren. Und mitten in dieser brisanten Lage stattet der US-Außenminister seinen EU-Kollegen in Brüssel einen Besuch ab. Und darüber, was uns dieser Besuch über das Verhältnis dieser eigentlich Verbündeten sagt, habe ich kurz vor der Sendung mit Jessica Gino-Hecht gesprochen. Sie lehrt als Historikerin am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien an der FU Berlin. Erste Frage an Sie, wozu war dieses Treffen gut?
Ja, das Treffen in Brüssel hatte ja zunächst mal den Anlass, dass die europäischen Außenminister sich verständigen sollten über die Art und Weise, wie sie mit der Situation umgehen, dass auf der einen Seite die USA schon lange nicht mehr in dem Deal drin sind und auf der anderen Seite der Iran jetzt auch, wie er selber sagt, nicht ganz aussteigt, aber sich teilweise zurückzieht. Und das ist dann also wie die Cocktailparty oder mit der 13. Fee, wenn man jetzt hier mal verschiedene Metaphern bemühen möchte, dann tritt Herr Pompeo ein, lädt sich selber dazu ein und wirft im Grunde genommen das gesamte Programm über den Haufen, denn damit steht er natürlich sofort im Mittelpunkt, weil die Anwesenden auf der einen Seite sehr froh sind, ihn zu sehen, das bedeutet ja Gesprächsbereitschaft der USA, auf der anderen Seite aber auch sofort erkannt haben, dass der Grund seines Besuches darin liegt, im Grunde genommen die europäischen Außenminister auf die Linie der USA einzuschwören.
Aber was hat denn die EU dann davon?
Na, die EU hat das, was sie eigentlich am liebsten mag, nämlich sie verspricht sich erstmal Reden und Frieden. Das ist unsere europäische Außenpolitik, wenn man sie so nennen möchte, im Moment, dass man immer Dialog bereit ist, dass man nach allen Seiten offen ist, dass man die Eskalation vermeidet, dass man harte Worte vermeidet. Das ist jetzt gar nicht neu, aber vielleicht sozusagen in seiner Brisanz in dieser besonderen Situation jetzt einmalig.
Also ist es eine Illusion ohnehin, dass die EU da inhaltlich etwas ausrichten kann?
Das glaube ich überhaupt nicht. Die EU kann ja einfach sagen, nein. Herr Pompeo ist ja angetreten gar nicht als Mitspieler, sondern er mischt sich ja praktisch ein in einem Zwei-Parteien-System, wenn man das, oder Zwei-Parteien-Spiel, wenn man das mal so sehen soll. Die Europäer auf der einen, der Iraner auf der anderen Seite. Eigentlich ist er ja Zaungast, denn die USA haben sich ja verabschiedet aus diesem Spiel. Aber er ist jetzt eben der Zaungast, der ganz wesentlich mitarbeiten will und mit beeinflussen will, wie die Europäer mit diesem Problem umgehen. Und die Europäer haben dabei die große Chance zu sagen, nein, das möchten wir nicht oder eben wir folgen deinem Willen. Meine Vermutung ist, und deswegen auch dieses etwas offene Ende am heutigen Abend, meine Vermutung ist, die Europäer werden Herr Pompeo langfristig und auch kurzfristig in seinem Wunsch nicht folgen. Von daher haben die europäischen Außenminister hier erhebliche Handlungsmacht.
Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass heute im Prinzip nur beschlossen wurde, we agree to disagree. Also wir sind uns einfach jetzt nicht einig. Sie sagen jetzt, die EU-Außenminister haben da eine Handlungsmacht. Aber was hat das denn für einen Wert in einer solch brisanten Frage wie jetzt aktuell?
Es ist genau das, was die EU-Außenminister wollen. Sie wollen reden und sie wollen die Sachen erstmal offen halten. Denn offen halten heißt in der diplomatischen Sprache, es geht jetzt erstmal weiter.
Aber sie wollen ja auch Krieg vermeiden.
Gibt es eine Beziehung, da kann ja noch was Gutes bei am Ende rauskommen.
Aber sie wollen ja eine Eskalation vermeiden, jetzt ganz akut.
Genau. Und die Eskalation vermeiden sie, solange Herr Pompeo in Brüssel vor der Tür steht und hofft, dass die europäischen Außenminister sich auf seine Linie einlassen werden und er nicht irgendwelche anderen Handlungen vornehmen wird. Also solange er noch hofft, dass die Europäer sich mittelfristig auf seinen Kurs einlassen, wird er nichts anderes tun, als im Wesentlichen das verkünden, was die USA seit einem Jahr schon verkünden, nämlich dass sie diesen Deal deswegen verlassen haben, weil sie glauben, dass der Iran die ihm aufgelegten Handlungen bzw. Restriktionen nicht einhält. Das ist gar nicht neu. Und solange man das in der Schwebe halten kann, kann man darauf hoffen, dass es zunächst mal nicht morgen früh oder übermorgen früh oder in dieser Woche zu einer Eskalation ging. Man gewinnt dadurch Zeit, das ist im diplomatischen Prozess sehr wichtig. Denn Zeit bedeutet am Ende immer, alle denken nochmal nach. Man muss sich auch genau überlegen, und ich nehme an, da wollen Sie vielleicht mit Ihrer Frage auch hin, wie wahrscheinlich ist denn hier wirklich ein Krieg?
Ja.
Also zunächst mal grundsätzlich, die meisten Regionalkonflikte militärischer Art brechen relativ unerwartet aus. Das heißt, je mehr über einen Krieg gesprochen wird, zudem über einen asymmetrischen, mit dem wir es hier zu tun hätten, zwischen den USA auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite, desto unwahrscheinlicher wird er erstmal. Es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass der Iran das internationale Atomabkommen gebrochen hat, sondern der Iran hat gesagt, er will jetzt diesen Vertrag auch aufkündigen, weil ihm die Vorteile, die er ursprünglich hatte, mit im Alleingang mit Europa nicht ausreichend erscheinen. Von daher muss man erstmal sagen, sozusagen der Hintergrund ist sehr viel friedlicher als der Vordergrund. Fußnote dazu, echte Kriege gibt es übrigens überhaupt gar nicht mehr. Die müssen völkerrechtlich erklärt werden. Das hat seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, also Nordkorea, nicht mehr gegeben. Es gibt also nur militärische Operationen, möglichst in einer Koalition, möglichst aus der Luft. Das wäre dann also ein Bombenkrieg, möglichst mit Unterstützung der Vereinten Nationen. All dies, um die typischen Verluste eines Bodenkrieges zu vermeiden einerseits und auf der anderen Seite sich der Zustimmung der westlichen Welt, eigenen Bevölkerung westlichen Welt zu versichern.
Der britische Außenminister, der hat ja heute auch noch mal geäußert, dass er Sorge hat, dass so eine militärische Eskalation auch unbeabsichtigt passieren könnte. Das teilen Sie also nicht?
Nein, das teile ich ehrlich gesagt nicht, denn ich weiß noch nicht, wie die aussehen sollte. Also diese Verlegung des Flugzeugträgers, von dem heute Abend ja furchtbar viel gesprochen worden ist, die war vorher schon nicht angekündigt, aber beordert worden. Also das sehe ich jetzt hier nicht als den entscheidenden Move der USA, die Kollision im Mittleren Osten gegeben haben soll. Da ist überhaupt nicht klar, wer die verursacht hat, beziehungsweise wer beteiligt war und was dabei rausgekommen sind. Also was ich sehe hier ist sehr viel Warmongering und gleichzeitig aber wenig Anhaltspunkte. Die USA können keine militärische Operation gegen den Iran im Moment durchführen, denn sie hätten dabei überhaupt gar keine Unterstützung. Weder im eigenen Land, noch nicht mal in der eigenen Partei, noch nicht mal in der eigenen Administration, wo es viele Leute gibt, die sagen, dieser Deal war nicht gut, aber er ist wenigstens besser als überhaupt keiner. Trumps eigene Berater haben ihm das immer wieder gesagt. Und auf der anderen Seite sehe ich auch überhaupt gar keine internationale Unterstützung dafür. Was würde Trump denn damit erreichen?
Nun, das Gerücht ist ja immer, dass möglicherweise hinter einer gewollten Eskalation das Vorhaben der Trump-Regierung steckt, einen Umsturz im Iran herbeizuführen, das zumindest gerüchteweise.
Ja, das wäre dann ein Regime-Change. Also sozusagen das Szenario haben wir jetzt mehrfach durchexerziert, sowohl in Libyen als auch im Irak und vielleicht erhoffterweise demnächst auch mal in Syrien. Wir haben keine einzige Erfolgsgeschichte dabei, nicht? Also die Involvierung militärischer Art im Mittleren Osten gehen am Ende immer zulasten der USA. Es ist immer verbunden mit langfristigen militärischen Engagements, Okkupationen, jahrelanger Präsenz und in der eigenen Bevölkerung zunehmende Kritik an dieser Sache. Also strategisch lohnt sich das hier eigentlich alles nicht. Das Einzige, was sich lohnt, und ich nehme an, das ist im Grunde genommen auch der unterliegende Grund hier, ist, dieser Konflikt ist in gewisser Weise herbeigeredet und er wird auch seitens der Trump-Administration hochgekocht, um der Administration im Grunde genommen ein Thema, den Medien einen Aufmacher und der US-amerikanischen Bevölkerung eine Ablenkung zu bescheren. Denn das eigentliche Problem der Trump-Administration ist doch eigentlich ein ganz anderes. Nicht? Nicht eingelöste Versprechen, andauernde Skandale, sinkende Zustimmung, anstehende Wahlen. Also man muss jetzt kein Umfrageexperte und auch kein Tiefenpsychologe sein, um zu sehen, dass Trump hier eigentlich eine seiner letzten Karten zieht, um Eintrag und Unterstützung einzufordern, nämlich äußere Bedrohung. Das ist so ein Standardinstrument in politischen Krisenzeiten. Allerdings in diesem Zusammenhang, über den wir hier sprechen, Frau Schweizer, zu einem erheblichen Preis.